Herzlichen Dank für die Einladung nach Chemnitz. Wir haben uns auf diesen Dienst sehr gefreut. Es ist für uns persönlich auch eine mutmachende Sache, wenn man euren Gottesdienst so miterlebt. Gibt auch uns neuen Mut und neue Kraft für unseren Dienst und für unsere Aufgaben. Und wenn ich an das Abendmahl denke, dann muss ich auch sagen, auch das ein besonderes Geschenk, dass ihr auch als Gemeinde Ältesten dahinter gestanden habt, ein alkoholfreies Abendmahl durchzuführen. In der Ukraine ist das selten möglich. Da ist oft kein Verständnis bei den gläubigen Brüdern und Schwestern vorzufinden. Wenig Liebe da. Und da bin ich umso dankbarer, dass Sie auch hier in dieser Weise so einen guten Schritt getan haben. Als die Jugend erst hier vorne stand, habe ich mich gefreut. Junge Leute, ich war auch mal jung, ob schön ist eine andere Sache. Wie schnell ist man alt geworden? Wie schnell sind die Jahre vergangen und man ist ein alter Mann geworden? Obwohl der Herr uns noch ein bisschen gebrauchen will. Ich freue mich darüber. Aber ich denke, wie wichtig die Jugendzeit, wie wichtig in der Jugend die klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn ich an unsere Freizeiten damals denke und an die, die dran geblieben sind, es sind wenige. Es sind wenige, die damals diese klare Entscheidung für Jesus getroffen haben und dran geblieben sind. Ich wünschte es für euch und bete für euch, dass er Gnade schenkt und ihr euch vom Herrn bis an euer Lebensende führen lasst. Und dass ihr euch gebrauchen lasst als Werkzeug Gottes, als Werkzeug für den Herrn. Und ich denke, wenn ich an die Situation damals denke, ich war mit 15 Jahren in der ersten Jugendfreizeit. Wir waren 6 Kinder zu Hause. Und wenn ich an meine beiden Schwestern denke, die wussten mit mir nicht mehr anzufangen. Weil ich so ein, ich war schon für sie ein Problem, ein echtes Problem. Und dann habe ich die erste Jugendfreizeit mitgemacht. Und da merkte ich auf einmal unter der Verkündigung des Evangeliums, ich brauche Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Versöhnung. Ich muss errettet werden. Und ich möchte nicht ziellos durchs Leben gehen, sondern ein Ziel haben, und auch dieses Ziel erreichen. Und ich muss sagen, da wo ich klare Sachen mit Jesus gemacht habe, hat er mir einen Freude ins Herz geschenkt, der auch bis heute geblieben ist. Und auch ein brennendes Herz für jeden Einzelnen auf der Straße oder in der Gosse. Und ich muss sagen, es ist ein Geschenk, wenn wir diesen Ruf zu Gott, diesen Ruf zu Jesus hören dürfen. Und wenn wir ihn für uns auch in Anspruch nehmen. Wenn wir diesem Herrn dieser Welt wirklich gehorsam werden, wenn wir Gott gehorsam werden. Gehorsam, die Quelle aller Freuden. Ungehorsam, die Quelle allen Leides. Ich bin dankbar, dass der Herr mich festgehalten hat, diesen Weg zu gehen. Und mein Wunsch ist es, dass ich es auch bis zum Ende wirklich gehen kann. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn der Herr uns hält. Und wenn wir nicht fallen und wenn wir nicht irgendwo in die Irre gehen. Ein ganz großes Geschenk. Wenn ich an Gerhard Terstegen denke, das Wort habe ich damals in der Jugendfreizeit gehört, wer sich dem Herrn nur halb ergeben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch, es koste, was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Das ist hängen geblieben, muss ich sagen. Auch mancher andere Vers, aber ich denke, es lohnt sich, eine ganze Sache mit Jesus zu machen und den Weg ja mit ihm auch wirklich zu meistern. Ja, vielen herzlichen Dank für alles Betende und Opfernde hinter uns stehen. Ohne all die vielen Gebete und auch ohne alle finanzielle Unterstützung könnten wir diesen Dienst in der Ukraine nicht tun. Und ich staune immer wieder darüber, dass wir es mit einem treuen Gott zu tun haben. Dass er auf Gebete hin antwortet, dass er reagiert. und ja auch antwortet. Es ist ein ganz großes Geschenk, wenn man mit Gott rechnen kann. Und ich muss sagen, wer mit Gott rechnet, verrechnet sich nicht. Und das wünsche ich einfach, dass ihr immer wieder auch daran denkt, es lohnt sich auch von ihm her alles zu erwarten. Und wenn ich an die Situation in der Ukraine denke, dann ist es nicht besser geworden, eher schlechter und schwieriger. Und wenn man die Situation vor Ort sieht, dann kann man auch diese Situation nur dem Herrn anvertrauen. Und ich denke, dass wir noch dort sind, sind auch die Gebete vieler Gläubiger, auch in der Ukraine. Ich möchte uns grüßen mit einem Wort aus Psalm 12, Vers 6. Weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. In der Lutherbibel heißt es, ich will eine Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Es war eigentlich einer unserer Herzverse in der Agasarbeit. Ich will eine Hilfe schaffen, dem, der sich danach sehnt. Ich darf das wissen, dass dort, wo einer aus einer Situation, aus seinem Gefängnis herauskommen möchte, wenn er sich danach sehnt, Gott wird Erhörung schenken, Gott kann erretten. Ja, wie viel Elend, weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich aufmachen. Ja, Gott macht sich auf, um diesem Elend entgegenzutreten, Menschen aus diesem Elend herauszuholen. Leute, ich muss sagen, es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass Gott Wege bestimmt hat, so viele Fremdlinge in unser Land hineinzubringen. Wir brauchen in die Mission nicht nach draußen zu gehen, sondern wir können hier bleiben. Wir können diese Menschen auch hier die Liebe Gottes entgegenbringen. Danke. Wir können die Liebe Gottes diesen Menschen entgegenbringen. Ich freue mich über einen geretteten Alkoholiker und seine Frau. Sind auch schon alte Leute geworden in Parchim, wo die Flüchtlinge zu ihnen sagen, Mama und Papa. Ist das nicht wichtig, dass wir als Deutsche Syrern und anderen Menschen zu Mama und Papa werden dürfen? Und ich denke, wo dort solch ein Verhältnis geschaffen ist, wird auch Gott mit diesen Menschen zum Ziele kommen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir Zeichen der Liebe setzen, ja, dass wir diesen Auftrag von Gott haben, wirklich diese Liebe Gottes in diese finstere, diese elende Welt hineinzubringen. Und dass Gott auch uns gnädig ist und auch diesen vielen Fremdlingen. Und wenn ich an unsere Arbeit in der Ukraine denke, dann staune ich immer wieder, wie Gott Wege geht, die wir nicht geahnt haben. Und wo Gott segnet, wo er uns beschenkt, ja, wo er uns reich beschenkt hat. Durch die Kriegsgeschichte mussten wir ja ein Stückchen in Deutschland bleiben. Wir sind immer wieder auf dem Weg. Ich war erst am Montag wieder in Roffen und der Westukraine. Wir haben dieses Jahr so viele Weihnachtsstollen geschenkt bekommen, dass wir jetzt da auf der Fahrt sind, immer wieder in die Ukraine, um in Roffner auf die neue Post zu gehen, das dort aufzugeben, weil das dann noch einmal 1200 Kilometer wären. Hin und zurück sind es 2400 Kilometer. Und wenn ich für 50, 60 Euro eine ganze T4-Ladung dann von Roffen aus nach Mariupol schicken kann, ist das eine ganz große Hilfe. Bin am Montagabend um 10 von Berlin mit zwei weiteren jungen Männern losgefahren und am Mittwochabend um 8 waren wir wieder in Berlin. Da haben wir noch 5 oder 6 Stunden ja, in einer Werkstatt Auto gebaut. Der Keilriemen war gerissen. Aber wie dankbar waren wir, dass der Keilriemen nicht auf der Strecke passiert ist, sondern in Roffner, wo da gläubige Geschwister eine Werkstatt haben und wir das reparieren lassen konnten. Immer wieder ein großes Geschenk. Oder wenn ich an unsere vorletzte Fahrt denke, sind wir gerade so von der Ukraine bis nach Polen reingekommen. Ja, mit dem T5 Motorschaden. Ja, Auto stehen lassen und dann mit dem Leihwagen erstmal nach Hause. Und später haben wir dann den T5 abgeholt. Sind natürlich mancherlei Strapazen. Aber ich muss auch sagen, wie viele Gebete stehen dahinter, dass wir bewahrt bleiben, dass uns nichts passiert. Und ich staune eben auch über die Treue Gottes, dass er uns immer wieder bewahrt hat auf diesen vielen, vielen Fahrten. Mein Wunsch ist es immer wieder für uns persönlich, aber auch für allen, denen wir begegnen, dass wir brennend sind für Jesus und brennend für die Verlorenen. Wenn ich an einen Schiffsjungen denke, der ja auch brennend war für Jesus, der war auf dem Schiff und man hat ihn immer ausgelacht, weil er an Gott glaubte, weil er gebetet hat. Und dieser Junge war dann wieder mal auf Deck und dann hatte der Kapitän mit dem Fernrohr in alle Welt hineingeschaut, so weit wie er blicken konnte. Und dann spricht er zu diesem Jungen, du, ich habe den ganzen Tag gesucht. Ich habe Gott nicht gesehen. Und was sagt da dieser Junge drauf? Das habe ich gewusst, dass du den nicht sehen wirst. Selig sind, die reines Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Und ich denke, das hat diesen Kapitän schon ein Stückchen zum Nachdenken gebracht. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Welt Zeichen der Liebe Gottes setzen. Dass wir brennend für ihn sind, aber auch, dass die Menschen draußen es uns abspüren. Wir haben etwas, was ihnen fehlt. Und darum möchte ich uns auch noch grüßen mit dem Monatsspruch, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unser Auftrag, diese Wohltaten Gottes zu verkündigen. Und was ist das für ein Geschenk, dass wir von Ostern herkommen, von Karfreitag, von Ostern. In der Ukraine heißt es Christus Voskres. Wo ist denn der Voskres? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Jesus ist unter uns. Und diese Botschaft, die haben wir zu verkündigen. Das ist die herrlichste Botschaft, die wir haben. Wenn ich an unsere Lehrer und unsere Schule denke in Mariupol, die baten uns, für über 200 Kinder eine Weihnachtsfeier zu machen. Das ist doch eine Chance. Das ist doch eine Möglichkeit. Und das haben wir auch gemacht. Was ist das für ein Geschenk, wenn man in solch einer großen Freiheit den Dienst tun darf? Oder wenn ich an die Weihnachtsfeier unserer AIDS-Kranken denke, 120 AIDS-kranke Kinder und mehr und dazu ca. 80 Angehörige. Wenn dann über 200 in einem Saal sitzen und sie dürfen diese frohmachende Botschaft hören. Oder wenn ich an unsere Obdachlosen denke, wir machen jetzt in der Stadt die Obdachlosenarbeit, nicht mehr im Obdachlosenasyl. Und ich staune, wie viele sich rufen lassen. Wie viele offen sind da für diese Botschaft, dass sich selbst Obdachlose für Jesus entscheiden. Und ich kann nur darum bitten, beten Sie für unsere Arbeit weiterhin, dass der Herr viel bleibende Frucht schenkt. Nicht um unsertwillen, sondern um seinetwillen. Und damit sich mit unser aller Dienst auch der Lohn seiner Schmerzen vergrößern möchte. Amen. Ich muss hier meine Frau noch zum Zug kommen lassen, sonst wird es zu lang.
Zuallererst möchte ich noch mal sehr um Entschuldigung bitten. Wir haben auch Schwächen und große Schwächen und zum Beispiel, wir sind absolut keine Bürokraten und Büro ist immer das Letzte, was bei uns gemacht wird. Und dadurch hat uns aber unsere Saran uns etwas abgenommen und sie machen im Büro so vieles für uns. Und wir haben festgestellt, wer keine Spendenquittung bis jetzt noch nicht bekommen hat und bei uns gespendet hat, bitte melden. Es fehlen noch ganz viele Adressen und das muss ich einfach jetzt die Menschen suchen, die eine Spendenquittung haben möchten, dass sie die noch bekommen. Bitte melden. Dankeschön. Ja, ich nehme Sie jetzt einfach mal mit nach Mariupol. Und Sie sehen, es sind unendliche Weiden. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir sie trotzdem immer wieder fahren dürfen. Wir fahren nämlich jetzt viel mehr als wir früher schon, weil wir nicht ständig unten sein können. Haben Sie schon mal ein Bohnenfeld gesehen? Soweit das Auge gucken kann, Bohnen. Oder Kürbisse. Es ist ein wunderschönes Land. Wenn wir unterwegs sind, so sind wir immer wieder mit dem Wort Gottes unterwegs. Es ist uns ganz wichtig, dass wir die Botschaft weitertragen. Und überall, wo wir Menschen sehen, halten wir immer wieder an und geben ihnen Literatur. Wenn ich so an diese Oma denke, sie hat sofort aufgeschlagen und gelesen. Wir haben unsere helle Freude gehabt und sowas erleben wir ständig und immer wieder, dass die Menschen in der Ukraine viel mehr Zeit sich nehmen, um das zu lesen, was man ihnen in der Hand drückt, dass sie es nicht belächeln, nicht wegwerfen, sondern dass sie es lesen. Und wenn sie das Wort Gottes lesen, habe ich große Hoffnung. Dadurch, dass wir alt geworden sind, übernachten wir jetzt nachts. Und fahren nicht mehr durch. Und so haben wir auch diesen Mann kennengelernt. Wir haben bei ihm dann in seinem Gästebereich übernachtet. Wir haben ein Verhältnis mit ihm aufbauen dürfen, ein freundschaftliches Verhältnis. Und wir wollen ihn doch für Jesus gewinnen. Und da haben wir überlegt, wie könnten wir das machen? Und wir wussten, dass er viele Kilometer laufen muss, um immer auf seine Arbeitsstelle zu gehen. Und dadurch, dass wir Fahrräder bekommen haben, haben wir ein Fahrrad verschenkt. Und stellt euch vor, durch dieses Fahrrad hat er hartes Herz weit gemacht von diesem Mann. Wenn wir ihm jetzt Literatur geben, er nimmt sie an und liest sie. Und der Herr kann schenken, dass er durch das Lesen seines Wortes zum lebendigen Glauben findet. Was ein Fahrrad ausmachen kann, ist unwahrscheinlich. Und das begleitet uns auch, wenn wir nach Mariupol fahren. Wir müssen immer wieder durch solche Blockposte durch. Wir haben gerade gestern erfahren, dass einer aus dem Rovnor Chor gefallen ist. Es ist immer noch Krieg, auch wenn man bei uns nichts hört in unseren Medien. Aber das Land wird immer noch von Krieg gebeutelt. Wenn wir dann unten ankommen, gehen wir natürlich zuallererst in unser kleines Hospiz. Und begrüßen unsere Omis, manchmal auch ein Opa dabei. Zurzeit haben wir nur Omis. Wir freuen uns, dass wir dieses Haus haben dürfen, dass wir unsere Omis aufnehmen können, wo sie ihren Lebensabend dann verbringen können. Wenn wir sie aufnehmen, sind sie ganz, ganz elend und wir staunen, dass sie sich immer wieder erholen, zum Teil erholen. Und wir freuen uns auch, dass wir Mitarbeiter haben. Dass unser Herz so groß ist, dass er uns Hilfe gegeben hat, dass die Arbeit weiterläuft, auch wenn wir persönlich nicht unten sind in Mariupol. Wenn ich hier an unsere Tante Alla denke, vorne auf dem Sofa, sie ist 86 Jahre alt. Und sie wurde gefunden in einer Blechgarage. Sie war Zahnärztin. Ihr Mann verstarb dann, ihre Tochter war vor ihrem Mann verstorben und dann war sie vogelfrei. Es war niemand mehr da, der sich um sie kümmerte und dann wurde sie übervorteilt, sodass sie in einer Blechgarage im Winter dann aufgefunden wurde bei Minusgraden. Wir haben sie aufnehmen dürfen und sie hat Jesus angenommen. Das ist eigentlich die Fitteste in unserer Runde. Und die, die halbwegs fit sind, die nehmen wir auch, also unsere Mitarbeiter nehmen sie überall mit hin, wo sie mit hin können, in jeden Gottesdienst, in die Bibelstunde und Gebetsstunde. Und sie sind gerne mit dabei, obwohl sie manchmal stundenlang sitzen müssen, bis sie wieder nach Hause kommen, weil die Mitarbeiter zu tun haben. Aber sie nehmen es auf sich. Das ist unsere Tante Valja gewesen. In der letzten Woche wurde sie beerdigt. Sie konnte nicht mehr sprechen. Zwei Drogenabhängige hatten sie eingesperrt, ihr die Karte weggenommen, sodass sie die Rente abholten für sie, und sie ist fast verhungert. Und irgendwann ist es ihr doch gelungen, auf die Straße zu flüchten, hat den Menschen in ihrer Umgebung auf Zettel mitgeteilt, wie es ihre Situation ist. Und unter diesen Menschen war eine, die mit zu uns im Gottesdienst kommt. Und sie hat dann bei uns angerufen, ob wir sie nicht aufnehmen könnten. Und wenn man sie erlebt hat, das muss ich Ihnen so zeigen, und sie gefragt hat, wie geht's dir und wie ist es dir, Tante Valja, dann hat sie immer so den Daumen gehoben und so aufgestreuselt. Das hieß, es ging ihr sehr gut und sie hat sich gefreut, es wäre alles super. Und wenn ich an ihre letzten Tage denke, sie war sehr geduldig, sie konnte nichts mehr essen, aber wenn ihre Hand gehalten wurde, dann strahlten ihre Augen. Und wir hoffen und wünschen, dass sie es einfach, sie konnte es uns nicht mehr sagen und sie hat auch nicht mehr geschrieben. Wir hoffen und wünschen, dass sie wirklich den Herrn gefunden hat und dass sie beim Herrn sein darf. Unsere Mitarbeiter haben sich sehr darum bemüht, ihr immer wieder mit ihr zu singen und auch aus dem Wort vorzulesen, mit ihr zu beten. Und ich denke, dass der Herr ein großer Gott ist. Ja, wenn wir durch die Stadt fahren, kommen wir auch an einer orthodoxen Kirche vorbei, an einer großen, prachtvollen. Das gibt es auch. Und wir fahren runter ins Hafenviertel, ins Gavan-Gebiet, dort, wo unser Kinderprojekt ist. Sie wussten ja von der Fahrt unserer jungen Leute, von unseren Kindern nach Serran. Hatten wir ja das letzte Mal erzählt. Und wenn wir dann unten ankommen und die Tür noch zu ist, dann stehen die Kinder und die Jugendlichen schon draußen und warten, dass das Tor geöffnet wird. Keine Selbstverständlichkeit für uns, dass sie gerne zu uns kommen, dass sie gerne in das Kinderprojekt gehen. Und wie das so ist, Russen haben oder Ukrainer haben ein ganz anderes Verständnis vielleicht wie wir, aber die Blaukreuzfahne muss gehisst werden, wenn die Tür aufgemacht wird. Das ist das Zeichen, dass jetzt jemand da ist für Sie und dass es geöffnet ist. Ich nehme Sie einfach mal mit in den Juli. Im Juli haben unsere Mitarbeiter ein Kinderlager durchgeführt für 60 Kinder. Und dann habe ich sie am Telefon gefragt, wo nehmt ihr denn die ganzen Mitarbeiter her für die 60 Kinder? Und die Antwort kam von Aljoscha, der jetzt den Pastor macht, und sagte, die Kinder, die Jugendlichen, die in Serran waren und einen Anfang mit Jesus gemacht haben, die haben wir 4 Wochen intensiv zusammengenommen, haben ganz genau überlegt, wer welche Aufgaben übernehmen könnte. Die wurden richtig gestriezt darauf, welche Aufgaben, und abgefragt immer wieder. Und die wurden als Mitarbeiter eingesetzt im ganz praktischen Bereich. Ihr seht hier vorne alle, die so ein weiß oder blaues T-Shirt anhaben und vor den Kindern stehen. Sie machen die Aufnahme gerade. Die Eltern haben Kinder gebracht. Viele ungläubige Eltern haben ihre Kinder gebracht. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie so viel Vertrauen hatten, dass sie die ganze Zeit bei uns bleiben durften, Tag und Nacht. Hier vorne, sie ist nicht älter als die jungen Mädels, die zur Freizeit kommen, aber sie hat sich für Jesus entschieden und darf ihren Dienst schon tun. Und so ist der Alltag unten im Gavan. Wenn Sie kommen, ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Und das ist ein Zeichen, dass Sie hier zu Hause sind. Dass es Ihr zu Hause ist, wenn sie ihre Schuhe ausziehen. Sie wollen das Zuhause schonen. Unsere Jugend versammelt sich, hatte ich ja das letzte Mal schon erzählt, seit sie von Saran wiedergekommen sind, sehr, sehr oft. Mindestens 3-mal in der Woche sind sie zusammen und den ganzen Sonntag verbringen sie gemeinsam. Zuerst gehen sie in den Gottesdienst, danach gehen sie in den Gaban, in das Kinderprojekt und kochen für alle. Sie sind circa 40 junge Leute und dann essen sie gemeinsam, verbringen freie Zeit gemeinsam. Sie genießen auch mal auszuruhen, sie machen Spiele und sie haben dann noch nachmittags gemeinsam eine Andacht und Gebetsgemeinschaft. Wir freuen uns darüber, dass sie so dran sind. Und wir freuen uns auch sehr, dass sie nicht nur gemeinsame Freizeit gestalten wollen oder Gottesdienstbesuche machen wollen, sondern dass sie sich auch einsetzen wollen für die Sache des Herrn. Und dadurch, dass wir in dem Kinderprojekt die Möglichkeit haben, in der zweiten und oben in der Dachetage zum Schlafen, werden halt Freizeiten gehalten, Wochenendfreizeiten. Einmal ist die Jugendfreizeit, die andere Woche ist die Kinderfreizeit, da sind sie wieder Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass das sehr, sehr genutzt wird und das schmiedet sehr zusammen. Wir gucken einfach so mal rein, was so bei den Kindern passiert. Wir hatten gerade bei den Jugendlichen geguckt. Es sind immer wieder auch unsere Kinder dabei, die mit in Deutschland waren. Also sie sind dran geblieben. Es gibt 2 Mahlzeiten. Und über diese Kinder kommen wir auch an die Eltern ran. Darüber freuen wir uns. Hausaufgabenhilfe ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele Eltern sich das gar nicht leisten können, eine Nachhilfe für ihre Kinder, und es leisten dann unsere Mitarbeiter. Gegenüber von dem Kinderprojekt ist ja dieser große Platz gewesen, wo der ganze Müll war, vielleicht erinnern Sie sich, das hatte ich Ihnen auch erzählt, wo dann die LKWs und Trecker fuhren 3 Tage und haben Müll abgefahren, da kam ich mir ja vor wie in der alten DDR. Und die Leute haben das sehr geschätzt, das ist für mich ein großes Wunder, haben keinen Müll mehr hingebracht. Das erste haben sie schon einen Beachvolleyball hergerichtet und das ist so das nächste Projekt, was sie sich vorgenommen haben, die Jugend, eine Freizeitfläche zu schaffen, dass sie noch mehr einladen können und dass sie einladend werden, übers Spielen wollen sie zu Jesus einladen in die Gottesdienste. Wir freuen uns ganz sehr, dass die Gottesdienste weiter gewachsen sind, dass es weitergegangen ist, obwohl wir nicht immer da sind. Das ist der Aljoscha, der sozusagen die ganze Sache in die Hand genommen hat, im Organisatorischen. Sie kennen auch die Geschichte von ihm. Er ist zu uns gekommen als Flüchtling und hat im Verborgenen, im Hintergrund die Arbeit getan. Und wir haben ihn dann einstellen dürfen. Dieses Bild habe ich Ihnen mitgebracht wegen der kleinen Eva, die vorne den Schlips hat. Die Eva war zum Kinderlager, ist vom Kinderlager nach Hause gekommen und sie ist mit ihren Großeltern, sie wächst bei ihren Großeltern auf und der Opa fängt an mit Essen und sie sitzt da und sagt: Opa, wie kannst du schon essen, ohne Gott zu danken? Das geht doch nicht. Und hat noch mehr mit ihm darüber gesprochen. Und da hat der Opa gesagt: Was soll ich denn machen? Na, du sollst erst beten und Gott danken, dass er dir das Essen gegeben hat. Wie viele haben heute nichts zu essen? Sie hat so viel im Kinderlager mitbekommen, dass sie immer wieder den Opa angesprochen hat. Und dann hat sie am Sonnabend gesagt: Opa, morgen ist Sonntag. Morgen gehe ich nicht in den Kindergarten, aber du gehst doch mit mir zum Gottesdienst. Und er ist in der ganzen Woche schon zum Nachdenken gekommen, seit Eva zu Hause war, und ist mit zum Gottesdienst gegangen. Seit diesem Sonntag geht der Opa von Eva mit in den Gottesdienst. Und wir freuen uns ganz sehr, was an ihm passiert ist. Er lässt sich einsetzen. Er kommt und sagt, habt ihr für mich Aufgaben? Und er übernimmt einige Fahrdienste schon. Also wir staunen, was der Herr tut. Einfach mal ein Bild. Das sind die, die hier den Erntedank geschmückt haben. Die haben sich natürlich dann auch fotografieren lassen mit uns. Wir freuen uns, dass sie aktiv sind, die Jugendlichen, dass sie einfach sich mit einbringen. Sie wollen ihre Gaben einbringen. Sie singen jeden Sonntag. Am Anfang klang es sehr schief, denn es sind keine musikalischen Leute und wir haben auch keine großen musikalischen, die ihnen das beibringen könnten. Wir haben keine Klavierspieler wie sie, aber sie wollen zu Gottes Ehre singen und sie mühen sich. Und wir staunen durch das viele Üben, was daraus geworden ist, wie der Herr sie gebrauchen kann. Und sie sind Weihnachten zu ihren ungläubigen Eltern gegangen, von Haus zu Haus, und haben den ungläubigen Eltern Weihnachtslieder gesungen. Und immer wieder kam das Echo, dass Tränen in den Augen der Eltern standen, dass sie weich werden. Und wir können nur dafür beten, und ich gebe es einfach mit, als Anliegen mit, beten Sie auch für die Eltern unserer Jugendlichen, dass auch sie sich für Jesus entscheiden. Das dritte Mädchen von rechts, das ist die Irina, die hat es ganz schwer zu Hause. Ihre Mutter sagt immer, du darfst dort nicht hingehen, das ist eine Sekte, weil wir von Jesus erzählen. Sie ist orthodox, aber sie lässt sich nicht beirren und sie sagt, ich kann meine Mama nur lieb haben, denn sie weiß es doch nicht besser. Bitte beten Sie auch dafür Irina mit, dass sie die Kraft hat, immer wieder freundlich und lieb zu ihrer Mutter zu sein, die Geduld zu haben, die sie braucht, und dass ihre Mutter sich auch für Jesus entscheidet. Auch die Kleinsten sind dabei, also die Mitarbeiter verstehen es gut, auch den Kindern zu lernen, Gedichte zu lernen, dass sie ansagen können im Gottesdienst. Ich glaube, die nehmen das für ihr ganzes Leben mit. Wir gucken einfach nur mal rein in den Gottesdienst. Und was sich rauskristallisiert hat im Gottesdienst, dass viele Obdachlose kommen. Hinten im letzten Zimmer, unsere Räumlichkeiten werden immer enger. Wir haben leider keine Gummiwände und wir haben nun beschlossen, dass wir anbauen müssen, weil unsere Gottesdiensträume zu klein sind. Wir freuen uns, dass sie kommen. Und das hat dann auch uns zu einer Entscheidung bewegt, die erzähle ich dann aber hinterher. Nach dem Gottesdienst gibt es Essen und wir sind von Herzen dankbar, dass der Herr uns immer wieder die Hände gefüllt hat. Wir können staunen, dass es sie erleben dürfen, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Vielen Dank, dass es alles so möglich war, auch für die, die da immer wieder mitgeholfen haben. Jetzt kommen wir zu der Entscheidung, die wir in diesem Jahr getroffen haben. Sie wissen ja, dass wir immer ins Obdachlosenheim gegangen sind, jeden Montag. Und wir wollten nicht müde werden, dorthin zu gehen, obwohl es sehr schwierig war von der Situation immer wieder. Aber dadurch, dass so viele Obdachlose aus der Stadt dann zum Gottesdienst kamen und die können nicht zum Obdachlosenheim kommen, die dürfen nicht rein, die Stadtobdachlose, haben wir dann entschieden, wir haben in der Nähe dieses Obdachlosenheimes noch einen Raum, den wollen wir nutzen, um dort einen Obdachlosengottesdienst zu halten. Montags um 3 öffnen wir unsere Türen, Sie können kommen, bekommen einen Tee und ein Butterbrot. Es ist Zeit zum Gespräche führen, im Winter zum Aufwärmen, erstmal zum Trockenwerden. Einfach, dass sie ankommen und Mensch werden können. Um 17 Uhr, um 5 schließen wir die Tür. Dann gibt es den Obdachlosengottesdienst und danach gibt es die Hauptmahlzeit. Und wir sind dort unsere eigenen Herren in diesen Räumen und können eben so lang sitzen, wie es nur die Zeit hergibt, wie es von der Situation ist. Im Obdachlosenheim wurde geraucht, es wurde getrunken, es wurde nebenher so viel erzählt und gestört. Hier sind die da, die wirklich die Botschaft hören wollen. Und wir staunen, was schon passiert ist, dass sich welche für Jesus entschieden haben. Hier ein Bild von Alexei. Alexei sieht man vom Rücken her. Der André, das ist ein Bruder aus Deutschland, der mit war Weihnachten. Er strahlt den Alexei so ganz an, weil er schon über 30 Jahre frei sein darf. Und er macht dem Alexei großen Mut. Auch dich hat Jesus freigekauft. Du brauchst es nur akzeptieren, anzunehmen und die Entscheidung zu fällen für ihn. Und er ist zu dem Andreas gegangen und hat gesagt, bitte betet für mich, ich möchte auch frei werden. Einfach mal einen Blick hinein, wie sie dabei sind, wie es ihnen auch gut tut, so ganz versorgt zu werden. Wenn man in die Augen schaut, wie man sieht, sie sich freuen über die Süßigkeiten, dass sie Weihnachten so ganz sehr genießen. Und das ist Alexei. Bitte beten Sie mit für Alexei. Er hat gute Strecken, wo er frei ist, wo er gut läuft. Er hat immer wieder Rückfälle, aber er kommt. Er kommt sonntags zum Gottesdienst. Er kommt montags zum Obdachlosengottesdienst. Sonnabends ist er im Garwan im Gottesdienst. In der Zwischenzeit zum Donnerstag zur Bibelstunde kommt er. Ich bitte so herzlich drum, betet mit für Alexei. Es gab auch Weihnachtsgeschenke. Vielen Dank, die da mitgewirkt haben, dass das möglich war. Unser Herr ist groß, die Neugierde ist auch hier groß. Wird mal reingeguckt. Die Augen sagen doch eigentlich alles. Wir möchten doch durch diese Dinge einfach sie für Jesus gewinnen. Und Alexei ist eigentlich der, der am meisten Mut hat und guckt, was drin ist und was macht er. Er probiert es gleich aus und zeigt allen, das ist doch was Tolles. Ja, vielen Dank und wir wollen einfach dem Herrn die Ehre geben, dass das möglich war, für so viele so eine Freude zu machen und wir hoffen, dass der Herr da Großes tut. Wir haben eine Fußballgruppe seit Anfang unserer Zeit und wissen Sie, wer Fußball spielt? Das sind die, die ganz am Anfang zur Kinderstunde gekommen sind, die wir damals auf der Straße versammelt haben, ihnen die Botschaft erzählt haben. Die sind dran geblieben. Freitags ist Fußball und vor dem Fußball gibt es eine kleine Andacht und ein Gebet. Und wir beten immer wieder und ich lade Sie auch ein, mit für unsere Fußballer zu beten, dass da noch mehr passiert. Wir freuen uns, dass in dem letzten anderthalbigen Jahr so manche Früchte zu sehen sind. Wenn ich so an unseren Zigeunerjunge denke, der bei der Großmutter aufwächst, dass er treu jetzt zum Gottesdienst kommt. Er hat noch keine Entscheidung für Jesus gefällt, aber er ist dran. Und da können wir nur für sie beten, dass der Herr sie erreicht. Unsere Art humanitäre Hilfe hat sich total verändert. Wir können keine LKWs voll mehr hinbringen. Wir fahren alles mit Kleinbussen. Demzufolge haben wir auch nicht so viel, dass wir richtig große Einladungen machen können und große Breitenstreuung. Aber wir können immer wieder gruppenweise versorgen. Hier zum Beispiel sind wir zur Fußballgruppe und Sie können sich Schuhe und Kleidung aussuchen. Auch durch diese Sachen wollen wir Ihnen zeigen, dass Jesus Sie lieb hat und möchten Sie für Jesus gewinnen. Dass Ihre Herzen doch offen werden, dass Sie merken, Sie sind nicht vergessen. Die andere Seite ist die, dass nach dem Gottesdienst die bedürftig sind, Zettel abgeben können bei der Pastorenfrau und die stellt es dann immer zusammen, sucht es schon raus, Möglichkeiten, dass sie dann probieren können, dass ihnen geholfen wird. Oder sie haben im Büro einen großen Schrank, wo alles dann sortiert hängt. Hier ist eine Frau auf uns zugekommen. Sie kenne ich eigentlich vom Ansehen her nur, dass wir im Gemeindehaus ein- und ausgegangen sind und sie hat nebenan gewohnt. Sie kam auf uns zu und sagte, ich bin seit einem Jahr arbeitslos und die Arbeitslosigkeit wird immer größer, weil die Betriebe schließen, weil sie keinen Absatz mehr haben. Ein halbes Jahr bekommen sie Unterstützung und dann wissen sie oft nicht, von was sie leben sollen. Und sie kam dann zu uns und sagte, Martina, ich bin so am Ende, kannst du mir Lebensmittel geben und ein paar Kleidungsstücke? Und es ist dann schön, wenn man einfach den Schrank aufmachen kann und kann sie dann einkleiden und kann ihr so einige Dinge geben, die sie nötig braucht. So ist sie dann nach Hause gegangen und unsere Brüder, die Weihnachten mit unten waren, haben sie nach Hause gebracht, um ihre Situation zu Hause zu sehen, um dass wir dann den Mitarbeitern sagen können, bleibt dran, wir wissen jetzt ihren Namen, wir wissen, waren bei ihr schon mal zu Hause, wir haben Kontakt aufgenommen, bleibt dran. Und ich freue mich, dass das funktioniert. Danke, dass wir einfach auch da, unser Haar so groß ist. Ein kleines Streiflicht auch wieder über die AIDS-Kranken-Weihnachtsfeier. Die AIDS-Kranken liegen uns auch sehr am Herzen. Wir staunen, dass trotz allem dieser Saal uns wieder gegeben wurde. Wir wussten 10 Tage, bevor die Weihnachtsfeier sein sollte, noch nicht, ob das klappt, dass wir diesen Saal bekommen. Aber unser Herr ist so groß, dass er das möglich gemacht hat und dass auch für jedes Kind Geschenke da waren. Wir haben, gucken mal so kurz rein, Mützen und was zu spielen und Zahnbürste und. Im letzten Jahr hatten wir Ihnen ja eine Frau gezeigt, die sich so riesig über die Kinderbibel freute. Und in diesem Jahr suchten wir immer diesen Jungen, mit dem sie da war. Aber der Junge, den fanden wir nicht. Aber die Frau war da. Sie war mit ihrer Tochter da. Und diesen Jungen hatten wir, die Bilder von dieser Weihnachtsfeier hatten wir einer Frau gezeigt in Rostock. Und sie hatte sich diesen Jungen ins Herz geschlossen und für diesen Jungen also ein Weihnachtsgeschenk gepackt. Und dann sind wir aber, weil wir den Jungen nicht fanden, zu dem AIDS-Krankenzentrum gegangen und haben gefragt, gucken Sie mal bitte auf das Bild, wir möchten diesen Jungen besuchen. Und dann geben Sie uns eine Telefonnummer und als wir dann mit der Mutter treffen, ist es genau die Frau, die sich voriges Jahr so riesig über die Kinderbibel freute. Sie hat 2 AIDS-kranke Kinder, den Jungen und das Mädchen. Ihr Mann ist drogenabhängig, er war frei, in der Zeit hatten sie geheiratet, sie hatte ihn in der Gemeinde kennengelernt und als dann die beiden Kinder geboren wurden und die böse Nachricht kam, dass beide Kinder AIDS-krank sind, ist der Vater in seiner Verzweiflung nicht zum Herrn gegangen, sondern ist rückfällig geworden. Und seit dieser Zeit weiß sie kaum, wo er ist. Er taucht manchmal auf, aber verschwindet aber gleich wieder. Nur, einfach nur mal gucken. Er hat so große Probleme damit, dass seine Kinder, dass er seinen Kindern und seiner Frau diese Krankheit übertragen hat. Aber sie hat durch Jesus einen Halt gefunden. Sie ist dran geblieben. Und da merken wir wieder, dass dieses Wort einfach wahr wird. Der zum Herrn schreit, den lässt er einfach nicht im Stich. Und sie rechnet wirklich nur mit dem Herrn. Und wir durften sie besuchen, wir wissen jetzt, wo sie wohnt. Und wir staunen, dass der Herr das einfach so wunderbar einfädelt und immer wieder Mittel und Wege hat. Wir durften ihr vieles hinbringen, was ihr Hilfe ist. Wir sind sehr dankbar für die Begegnung. Sie könnten sich so köstlich freuen über eine Süßigkeit. Guckt doch mal. Das ist ihr Jahr und ihr Jahr muss viel Medikamente schlucken. Ihm geht es sehr, sehr schlecht. Ja, das ist auch wieder eine Seite unserer Arbeit. Dadurch, dass wir nicht mehr mit LKWs fahren können, fahren wir sehr viel bis Rovno. Rovno liegt ja 200 Kilometer hinter der Grenze auf der ukrainischen Seite. Dort kennen wir eine Familie. Wenn man von rechts her sieht, der Vater, dann kommt die Valja mit dem Stirnband, sie kann Deutsch, daneben die Mutter. Und unsere geretteten Brüder hier in Deutschland, die helfen uns ganz viel, dass sie uns, mit uns mitfahren. Denn wir sollten immer drei im Auto sein, weil die Autos zu voll sind. Man darf ja nur 50 Kilo transportieren, aber wir transportieren ja weit mehr.
Letztes Mal waren über 600 Kilo.
Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Familie haben als Stützpunkt, wo wir einfach mit ihr auf die Post gehen können, dass sie uns da hilft. Da muss ich nicht immer dabei sein, sondern die macht es richtig gut, dass wir dort schlafen können. Und so sieht es dann aus, wenn das also vorbereitet wird, der Transport. Diese Frage kann ich Ihnen damit beantworten. Es kommt gut unten an. Wenn ich es um 9 früh aufgebe, ist es am nächsten Tag um 5 schon in Mariupol. Und Sie können es abholen. Und so verschnürt bekommen Sie das auch auf die Rampe gestellt. Sie müssen es dann selber entschnüren, und so, dass Ihnen wirklich alles ankommt. Das ist auch ein großes Geschenk, dass der Herr die Türen geöffnet hat, dass das möglich ist. Für uns eine neue Missionsmöglichkeit. Jedes Mal bekommen die Postangestellten das Wort Gottes, etwas Schönes, Süßes oder was Praktisches und das Wort Gottes. Und wir freuen uns über die Kontakte, die wir schon haben durften. Hier kann mein Mann noch lachen, denn er weiß noch nicht, dass es ein Motorschaden ist. Das dürfen wir eben auch erleben. Aber unser Herr ist so groß, dass er uns auch Freunde geschenkt hat. Und wir sind so dankbar für jeden einzelnen Freund der Arbeit, dass sie halt dann, da kann man anrufen und sagen, kannst du uns helfen? Und sie haben uns dann geholfen, das Auto zu holen. Vielleicht noch eine kleine Panne. Das passiert auch im Eifer des Gefechts, dass man mal das Gebiss liegen lässt. Wir hoffen und beten, dass wir es am Montag wiederholen können, dass es noch da ist. In der Zwischenzeit hat die Gemeinde sich, die der Stamm der Gemeinde sind, haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir möchten gern eine Gemeinde sein. Wir möchten nicht nur Gottesdienst halten und einfach offen sein, sondern wir möchten eine Gemeinde sein. Wir möchten unsere Aufgaben wahrnehmen und jeder soll seine Aufgaben bekommen. Und so haben sie sich zusammengesetzt im Dezember und haben die Gemeinde gegründet. Am Montag darf der Aljoscha schon die Registrierung abholen. Und wir freuen uns, dass sie so ganz aktiv sind, unsere Leute. Das ist Aljoscha und Mila, die hatte schon das letzte Jahr mit. Nicht in diesem Bild, sondern mit einem anderen. Das sind die, die flüchten mussten, weil dort sie sich nicht mehr versammeln durften unter den Separatisten. Und sie haben dann im Hintergrund die Arbeit getan. Und jetzt ist es so, dass er eigentlich die Arbeit voll in der Verantwortung übernommen hat. Wir freuen uns darüber von ganzem Herzen, dass der Herr das so geregelt hat, dass jemand die Verantwortung übernommen hat dort. Und wir sind auch von Herzen dankbar, dass er mobil sein darf, dass unser Herr so gnädig war, dass wir ihm ein Auto kaufen konnten. Darüber freuen wir uns sehr. Es hat 7 Sitze, das wollte er so gerne haben, weil er viel abholt. Das ist unser Jura. Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Jura, das hatte ich immer wieder als Gebetsanliegen mitgebracht. Er ist der ganz am Anfang mit auf der Straße bei der Kinderstunde dabei war. Er kam immer wieder, er blieb dran, aber die Entscheidung für Jesus war für ihn sehr schwer. Und dann war er doch mit in Deutschland im Kinderlager. Und da hat er zum letzten Tag im Kinderlager sein Leben Jesus ausgeliefert. Und seitdem brennt er für Jesus. Er ist gewachsen, wir freuen uns ganz, ganz sehr. Und bitte umbeten Sie ihn weiterhin, dass er wirklich wächst und noch weiter vorwärts kommt. Er hat ein ganz schweres Los, also oder einen schweren Schlag im letzten Jahr gehabt. Seine Frau ist zu einem anderen Mann gegangen und er hat ihr die Türen offen gehalten, aber sie hat sich entschieden zu gehen. also mit Jesus will sie nichts am Hut haben. Und er hat auch das Sorgerecht für ihr beides, also für ihr gemeinsames Kind. Das sind unsere beiden Mädels, die Dasha im weißen Pullover und in der braunen Jacke, die Valja, die die Kinderarbeit von Montag bis Freitags unter den kleineren Kindern und die mittlere Gruppe tun. Wir sind sehr dankbar für sie. Das ist der Jura. Jura und seine Frau. Jura hilft mit im Gottesdienst, hilft mit im Obdachlosengottesdienst und in der Hauptsache macht er die Arbeit in der Psychiatrie. Davon habe ich diesmal gar nichts berichtet. Das mache ich vielleicht das nächste Mal. Er macht eine sehr gute Arbeit und wir freuen uns. Und bitte beten Sie für unsere Mitarbeiter. Außer dem Mann in der Mitte, das ist der Michael, ein geretteter Bruder hier aus Deutschland, der mit war, sind das unsere Frauen, die im ganz praktischen Bereich arbeiten, die im Hospiz 24-Stunden-Schicht durchziehen, die kochen für die Kinder, die für die Kinder sauber machen, die im Gottesdienst viel tun, die einfach so ganz mit dabei sind. Wir freuen uns, dass der Herr uns solche treue Mitarbeiter geschenkt hat, die den Dienst in Treue tun. Und wir freuen uns, dass der Herr uns auch gnädig war, dass wir immer wieder ihnen auch ihren Lohn geben konnten, dass sie nicht noch andere Arbeit nebenher machen mussten, sondern dass sie ganz intensiv dabei sein konnten. Wenn ich an die Lucia denke, das ist von links gesehen in der hintersten Reihe die mittlere, die zweite. Lucia hat jetzt sich für Jesus entschieden, vor einem halben Jahr. Darüber freuen wir uns ganz sehr. Es gab in unserem Jahr, in diesem Jahr eine ganz große Veränderung. Wir haben ja mit einer Gemeinde zusammengearbeitet, weil wir ja der Sprache nicht mächtig waren und auch viele Dinge im Umfeld von Gesetzen her, wir vieles nicht wissen können und nicht lesen können. Deshalb haben wir mit einer anderen Gemeinde zusammengearbeitet und diese Gemeinde hat sich entschieden, selbst ein Kinderprojekt zu eröffnen. Unsere Stadt ist ja groß genug, wir könnten mindestens 7 Kinderprojekte gebrauchen, aber sie haben 6 Mitarbeiter von uns abgezogen. Ihnen gesagt, ihr kommt aus unserer Gemeinde, also habt ihr auch bei uns den Dienst zu tun. Das war natürlich schon ein harter Schlag. Die 6 Mitarbeiter verlassen uns innerhalb von einem halben Jahr gestaffelt. Und wir sind unserem Herrn von Herzen dankbar, dass er auch immer wieder uns Mitarbeiter in die Lücke hineingeschenkt hat, dass keine Lücke bis jetzt entstanden ist. Wir beten jetzt für einen guten Büromenschen, der die ganze Sache dem Staat gegenüber auch immer macht. Der wird auch gehen. Können Sie mit dafür beten? Und an dem Tag haben die uns das alles gesagt, dass sie gehen werden innerhalb eines halben Jahres. Und da ist man natürlich schon ein Stück niedergeschlagen. Und ich stehe so da und bin in meinen Gedanken versunken. Da kommt unsere Natascha auf mich zu. Die Natascha, sie kommt von Anfang an, wo wir in Mariupol Gottesdienste halten, dazu. Sie ist immer dabei und hat immer kleine Dienste übernommen. Und sie ist dann Rentnerin geworden, die konnte noch mit 55 in Rente gehen. Und sie hat dann gesagt, jetzt habe ich mehr Zeit, bitte gib mir einfach mehr Aufgaben. Und sie bereitet die Gottesdienste vor, das Essen für die Gottesdienste. Sie macht sauber. Und sie bietet immer den Obdachlosen an, nach dem Gottesdienst mit einer anderen Schwester zusammen, ihr könnt bei uns duschen, wir haben eine Dusche. Sucht neue Sachen für sie raus und versorgt sie gut. Und sie kommt auf mich zu und sagt, Martina, ich möchte dir danken, dass ihr Gott gehorsam wart und ihr nach Mariupol gekommen seid. Und ich möchte euch einfach Mut machen, nicht aufzugeben, auch wenn die anderen jetzt gehen. Gott wird uns neue Mitarbeiter schenken. Und ich muss dir eins noch sagen. Vor dir steht eine Frau, die sich als Kind in der Hundehütte versteckt hat vor ihrem betrunkenen Vater. Aber ich durfte Jesus kennenlernen bei euch und ich bin jetzt ein ganz fröhlicher Mensch durch Jesus. Das wollte ich euch gern mitgeben. Was der Herr Großes tut, wir wollen seine großen Taten rühmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte vielleicht nur dazu sagen, die Frage ist oft hinterher, das will ich für alle noch beantworten, wie sieht jetzt eure Arbeit aus? Dadurch, dass wir durch die Kriegssituation nicht mehr ständig vor Ort sein dürfen, wir müssen uns immer bei der Botschaft melden. Wir fahren jetzt rein und wir fahren raus. Und wenn wir unten sind, werden wir dann von der OSZE immer wieder besucht, dass auch alles in Ordnung ist, weil sie wirklich Sorge haben für die Deutschen, die dort sind in dem Kriegsgebiet. Aber sie wünschen die Arbeit und sie freuen sich, dass wir nicht gesagt haben, wir gehen raus und es ist uns egal, was draus wird, sondern sie wünschen es sogar, dass wir dranbleiben. Und der Herr hat uns gesehen und unserem Altwerden und hat uns die Verantwortung auch unten ein Stück abgenommen, so dass sie die Verantwortung übernommen haben, unsere Mitarbeiter dort. Ich staune und kann immer nur unserem Herrn danken, dass wirklich Verantwortliche da sind, dass die Arbeit im vollen Maße läuft. Sie haben keine Arbeit aufgegeben, sondern sie haben noch erweitert. Unsere Aufgabe ist es im Hinterland, einfach zu werben, dass halt wir dann auch die Gelder, die ihre Löhne bezahlen können, dass wir das Arbeitsgeld hinschaffen können, dass wir ihnen hinbringen, was uns in die Hände gespielt wird, so auch an ganz praktischen Dingen, wie zum Beispiel gerade im Mollen für Stollen fällt mir gerade so ein, oder die Schuhe oder die warme Kleidung oder die Medikamente. Gerade Diabetiker wissen ja gar nicht, wie sie durchkommen sollen im Moment. Ja, das ist so unsere Arbeit, die wir im Moment tun. Und wir sind nicht arbeitslos, sondern wir sind voll ausgelastet, muss ich sagen. Wir sind aber von Herzen dankbar, dass wir noch nie leere Hände hatten, dass wir weiterreichen konnten und dass unsere Leute arbeiten konnten und dass der Herr so viel Gnade geschenkt hat und dass immer wieder Menschen zum lebendigen Glauben finden.